ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Ich begrüße eine grandiose Entertainerin und Musikerin. Ich sag nur zwei Stichworte. Ihr neues Album ist direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Und für ihre Sendung Inas Nacht hat sie zahlreiche Preise bekommen, zuletzt den Deutschen Fernsehpreis und das schon zum dritten Mal. Herzlich willkommen, Leute. Ina Müller, hallo.
Ja, hallo, ich freue mich. Endlich mal wieder.
Das stimmt, du sagst endlich mal wieder. Du warst schon mal bei mir zu Gast und ich dachte, naja, es war so 5 Jahre her. Hab dann, als ich die Sendung vorbereitet habe, das nochmal gecheckt und habe festgestellt, oh Gott, das sind 14 Jahre, die seitdem vergangen sind.
Aber ich war auch der Meinung, bist du wirklich sicher, dass wir uns nicht vor 5 Jahren gesehen haben? Weil ich sagte, als die Sendung vorgeschlagen wurde, da gehen wir hin, das war toll, da waren wir vor 5 Jahren. 5 Jahre deswegen, weil es das letzte Album war.
Das stimmt, da warst du bei meiner Kollegin, da war ich krank. Aber wir beide, wir haben uns vor 14 Jahren zum letzten Mal
wiedererkannt. Das ist schon mal ganz schön.
Wiedererkannt. Geht dir das manchmal auch so, dass du denkst, wo ist die ganze Zeit hingegangen?
Ja. Also speziell jetzt irgendwie, wo so das letzte Drittel eingeläutet wird, ab 60, denke ich, ey, so lange ist jetzt auch nicht mehr hin. Man weiß nicht, sind es 10, sind es 20, sind es 30. Vorher habe ich immer gedacht, oh, die Hälfte ist oben, du hast noch mal so viel, wie du jetzt schon hattest. Und ich hatte immer irgendwie eine Fluffigkeit als Gefühl zum Alter. Und das ist jetzt so ein bisschen schwermütiger geworden, ohne jetzt nicht wahnsinnig belastet. Es geht mir gut, es tut mir nichts weh. Man weiß ja nicht, wie alt man wird. Aber es geht auf die Zielgerade zu. Habe ich das richtig gesagt? Oder heißt es die Zielgerade? Nein, die Zielgerade.
Zielgerade, denke ich mal.
Würde ich auch sagen.
Ja, auf der anderen Seite heißt ja immer, dass wenn man viel erlebt, einem die Zeit länger vorkommt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir noch möglichst viele tolle Sachen machen, viel erleben.
Ist das so? Ist das nicht umgekehrt?
Nein, nein.
Wenn man viel erlebt, vergeht die Zeit doch.
Nee, denk mal
schnell an
die Corona-Zeiten. Das kommt im Nachhinein so vor, als wäre das auf eine ganz kurze Zeit geschrumpft. Aber es ging über mehrere Jahre, weil da einfach nichts passiert ist.
Das war übrigens vor 5 Jahren, da war Corona. Ja. Du hattest wahrscheinlich Corona, wenn du sagst, ich war da krank.
Das kann gut sein.
Wir durften nämlich nur mit Schutzanzügen in die Radiostationen und nur in ganz wenige damals.
Schön, dass es jetzt anders ist,
so,
dass wir uns
jetzt
gegenüber
sitzen. Wir
sitzen
haben uns wieder erkannt, wir sehen beide gut und fresh aus, finde ich.
Total.
Und Corona gibt es immer noch, aber nicht mehr so wie damals.
Das stimmt, zum Glück. Und wir müssen tolle Sachen erleben und tolle Sachen besprechen, damit wir das Gefühl haben, noch richtig intensiv zu leben.
Ja.
Langweilst du dich eigentlich schnell?
Ja, ich glaube ja. Langweilig, schon wieder meine Geschichte zu erzählen. Man geht ja doch oft in Interviews und wird gefragt, du hast ja mal gesagt, du hast ja mal gesagt. Ja, habe ich ja alles schon gesagt.
Also kann ich mir vorstellen, gerade wenn man viele Interviews geben muss oder auch will natürlich jetzt, wie zum Erscheinen des neuen Albums, kommen natürlich oft auch dieselben Fragen gestellt.
Ja, warum ist das so? Ist das so ein Schneeball, der irgendwie so rollt und man googelt dann Ina Müller und sagt, ah, da hat sie das gesagt, hat mir gefallen, da hat sie das gesagt und da hat sie das gesagt.
Ja, das
hat
mir alles gefallen. Ein Stück weit, aber du hast natürlich auch die Situation, dass du ja dir das Album anguckst und die Texte anguckst und sich manche Themen natürlich automatisch anbieten, weil du das eben so gesungen hast.
Ja, stimmt.
Aber okay, also ich bemühe mich jetzt, dich nicht zu langweilen.
Nein, jetzt habe ich dich unter
Druck gesetzt. Nein, auch wenn ich nicht, ich kann natürlich nicht garantieren, dass ich jetzt Fragen stelle, die dir noch nie gestellt wurden.
Nein.
Aber gibt's denn eine Frage, die dir noch nie gestellt wurde, von der du aber wünschen würdest, dass sie dir jemand mal stellt?
Nein, ist mir noch nie eine eingefallen.
Ja,
ich glaube, mir wurden schon sehr viele, ich weiß, wäre mein Punkt
deine
gewesen.
Chance
aber
gewesen,
diese Arbeit müsst ihr euch leider machen. Die muss ich mir ja für meine Sendung auch immer machen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, ich bin so ein bisschen Spezialist für Einsamkeit und Tod geworden und Sterbehilfe. Und da sehe ich mich halt irgendwie gar nicht. Aber
das
hast du das auf dem Plan?
Hatte ich für später auch noch mal auf dem Plan. Aber bevor wir auf Tod kommen, fangen wir die Sendung vielleicht mal ein bisschen unterhaltsamer an. Oder?
Oh ja, bitte.
Gibt es denn, wenn es schon keine Frage gibt, die dir noch nie gestellt wird, gibt es denn ein Thema, über das du mal gerne sprechen würdest?
Naja. Wir haben eben doch gerade hier gestanden und über Musik gesprochen. Habt ihr noch CDs? Streamt ihr die ganze Zeit? Das war ja gerade unser Thema, bevor wir hier die Mikros angemacht haben. Und das fand ich ganz spannend. Was macht man mit all diesen 1000 CDs, die man hatte und die ich ja eigentlich genauso liebe? Streamst du, Katja?
Ja, ich höre schon Songs, klar. Also ich lege jetzt nicht nur CDs auf zu Hause, ne?
Nee, aber ich habe ja noch eine CD rausgebracht jetzt. Und da sitzt natürlich eine Plattenfirma und wir sitzen zusammen und lachen und sagen, wir haben keine Ahnung, ob 10, 100, 1000 oder 10.000 Leute so ein Album kaufen. Die noch CDs? Man weiß es einfach nicht.
Die noch CD-Player zu Hause haben.
Haben die noch CD-Player? Meine Mama zum Beispiel, die sagt jetzt schon, hey Alexa, spiel das und das. Hm. Meine Mama, und die ist 93.
Wahnsinn.
Also finde ich auch. Dann sage ich, könntest du nicht wenigstens noch einen CD-Player? Deine Tochter hat doch so schöne CDs. Also ich, nö, wollte sie nicht. Also sie findet das schon gut und dann sagt sie den Radiosender und dann wird der Radiosender gespielt.
Dass es gut war, heißt ein wunderschöner Song von einem neuen Album, der eine Lebenserfahrung thematisiert, die wir vermutlich schon alle mal gemacht haben. Erst wenn was vorbei ist und wir es nicht mehr haben, dann wissen wir es wirklich zu schätzen. Bei ja, was hast
gemein,
du diesen
ne? mhm.
Gedanken, jetzt merke ich erst, dass es eigentlich ganz schön war, zum letzten Mal gehabt?
Ganz oft habe ich das. Also jetzt, wo ich das Album gerade rausgebracht habe, das auch wirklich zu feiern. Und nun bin ich natürlich auf Promotour, um allen zu erzählen, ich habe ein neues Album. Das heißt, während Plattenfirma und Freunde und das Team feiern kann in Hamburg an diesem Freitag, wenn ein Album rauskommt, sitze ich halt in einem Sprinter auf dem Weg nach Leipzig in eine Talkshow. Und das ist dann der VÖ-Tag oder der Tag, wo du die Nachricht bekommst, mein erstes Nummer-1-Album. Und ich würde das gerne mehr feiern. Alle einladen, heute können wir feiern. Ah, schwierig, dann trinken wir und morgen musst du aber fit sein. Man muss immer fit sein. Und ich weiß nicht, ich würde gerne Dinge wieder mehr feiern.
Und das war früher anders. Früher war mehr Lametta.
Aber war es auch. Früher war mehr Lametta. Ich finde schon, irgendwas war opulenter, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß nicht, ja.
War dieser 60. Geburtstag, den du in diesem Jahr gefeiert hast, war das für dich auch so ein Anlass, so eine Art Lebensrückblick zu machen und zu gucken, was war gut, was war nicht so gut im Nachhinein?
Also 60 war jetzt schon eine echte Zäsur irgendwie. Es hat mich vorher nie so gekratzt. Der Song, dass es gut war, ist wirklich dadurch entstanden, dass ich ja von Langeweile geschüttelt war als Kind. Dieses Dorfleben, es war mir alles zu wenig und so langweilig. Und ich komme heute immer ins Dorf gefahren, es ist wieder ein Hof abgerissen, bin wieder eine dicke Eiche gefällt. Oder diese Ruhe auf diesem Dorf. Ich wohne wirklich mitten in der Stadt, Nähe Hauptbahnhof Hamburg, da ist was los. Und auf einmal ist es so ruhig, wenn ich meine Mama besuche. Und es ist so ruhig, und wie schön das ist. Ausschlafen, weil du nicht geweckt wirst von der Mülltonne, die hinten rausgerollt wird morgens um 6. Man kann einfach mal bis 10 Uhr schlafen und du hörst nur so das unendliche Gebrüll der Vögel morgens. Aber ansonsten ist so ruhig. Und das fand ich alles schrecklich früher und das finde ich heute irgendwie alles schön.
Aber könntest du dir das für dich nochmal vorstellen?
Nein.
Also jetzt gibt ja durchaus Leute, die nach einer langen Phase in der Stadt sagen, boah, ja doch, also ich ziehe jetzt nochmal aufs Land.
Ich glaube, zurück. Wenn ich 3 Kinder, 4 Enkel und 2 Ehemänner und 4 Hunde hätte, dann würde ich längst schon irgendwo im Speckgürtel von Hamburg wahrscheinlich wohnen, irgendwo zwischen Nordsee und Hamburg, in einem schönen alten Resthof, ganz toll mit bodentiefen Fenstern, weißt du, so was Tolles.
Das klingt super.
Aber alleine im Herbst, im Waldgebiet, mit einem tollen Fachwerkhaus, das wäre etwas, wir sind ja die XY-Ungelöst-Generation, das würde ich gerne nicht machen. Also ich will schon in der Stadt bleiben, ich brauche Leben um mich rum und ich würde nie die Stadt verlassen.
Ja, wer dich kennt, wer sich mit dir beschäftigt hat, weiß ja auch, dass du auf dem Bauernhof aufgewachsen bist, also wirklich auf dem Plattenland, ne, mit 4 Schwestern, dass du immer kräftig mit angepackt hast. Wann fing das bei dir an, dass du gedacht hast, nee, also so Landleben ist nichts für mich?
Mit drei?
Da träumen doch alle Kinder von einem eigenen Pony, oder? Oder einer Kuh, die sie streicheln können.
Ja, wenn man da nicht geboren ist wahrscheinlich. Aber wenn du jeden Morgen oder jeden Abend, also meine Aufgabe war das Kühe melken, dann verliert sich die romantische Beziehung.
Wobei du, glaube ich, später ja sogar mal so eine Bauernverkuppelshow moderiert hast.
Ja, weil wer, wenn nicht ich? Also muss man ja sagen,
absolut, ne?
Ich konnte sehr gut mit den Bauern.
Das war vor Bauer sucht Frau, glaube ich.
Ja, das war, ich glaube, 4 Jahre davor sogar. Ich habe es ein paar Jahre ja gemacht, das Verkuppeln. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, weil ich mochte die Bauern, ich mochte die, die sich beworben haben damals. Und dann kam RTL und machte Bauer sucht Frau und dann war mir das zu blöd. Wir hätten es weitermachen können, aber dann mochte ich das nicht mehr.
Und da war nie ein Landwirt dabei, bei dem du gedacht hast, ja, Dafür kann ich schwach werden. Wäre das ein Ausschlusskriterium gewesen für dich, weil du weg wolltest vom Land?
Also ich wusste nicht nur mit 3, dass ich hier wohl nochmal weggehe vom Dorf, sondern ich wusste auch, ich glaube, ich werde keinen Bauern heiraten, weil das war schon harte Arbeit. Es war mir klar, ich will mit 17 den Führerschein machen und mit 18 war für mich klar, jetzt musst du raus in die Welt. Und das war übrigens auch familiär keine Frage. Für meine Eltern war immer klar, die Kinder werden mit 17, 18 sich einen Beruf suchen und ausziehen. Das war auch gewünscht. Bei uns zu Hause ist nicht wie bei meinen Freundinnen heute, wo man die Kinder nicht aus dem Haus kriegt.
So Helikoptereltern.
Weil es so schön ist bei Mama mit 27 sich die Wäsche waschen zu lassen. Und also,
ja. Du musst halt hart anpacken, ne?
Ja, von wir mussten anpacken und wir waren alle froh, dass wir irgendwann einen Job woanders hatten. Ich habe mit denen in der Apotheke gesucht und ich hatte einen weißen gestärkten Kittel an und der roch gut. Und das war das Gegenteil vom Bauernhof. Ich liebte die Arbeit in der Apotheke. Ich habe ja 12 Jahre auch in der Apotheke gearbeitet und den Job gemacht und das hat mir sehr gut gefallen.
Und hast nebenher Musik gemacht. Wie alt warst du, als deiner Umgebung zum ersten Mal aufgefallen ist, Mensch, die hat eine richtig gute Stimme?
Uralt.
Echt?
Also ich hatte Gitarrenunterricht in der Schule, also immer so, ich war sehr musikinteressiert, ich habe Musik geliebt, viel Musik gehört und durfte Gitarrenunterricht nehmen, damals 6 Jahre lang und kann auch ganz okay Gitarre spielen so, aber es ging nicht um Singen, auch nicht in der AG, in der ich war und wir alle Gitarre spielten, sondern wann kam Singen? Irgendwann mit 30?
Krass.
Ja.
So spät?
So spät. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Background irgendwo rumgedüdelt, aber bestimmt nicht, weil jemand gesagt hat, wow. Doch, ich hatte auf irgendeiner Party laut gesungen und dann sagte der, willst du nicht bei uns vielleicht als Background-Sängerin? Ich? Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Und, aber dir hat auch keiner gesagt, weil du so eine tolle Stimme hast. Naja, was singt man da so als Background-Sängerin dann mit, ne? Und dann irgendwie durfte ich dann vorne auch singen. Ja, und dann wusste ich, irgendwie kann ich singen. Und es wäre alles nie so gekommen, hätte ich nicht Bremen verlassen und wäre nach Sylt gezogen und habe mich da schlau gemacht, ich würde gerne im Chor singen oder irgendwo. Ich würde gerne ein bisschen singen. Überhaupt nicht mit der Ambition, das beruflich zu machen. Überhaupt nicht.
Du hast es neben der Apotheke.
Ja, gemacht, das sollte ein Hobby sein. Wie andere Pilates machen, so wollte ich irgendwo singen. Es hätte auch ein Frauen-Shanty-Chor da sein können, hätte ich gesagt, dann singe ich damit. Also die Ambitionen waren nicht groß bei mir, sondern nur, ich wollte gerne singen. Und dann hieß es, ja, wir haben hier ein paar Leute, die machen Musik, willst du mitsingen? Ja, gut, aber du bist dann Gastsängerin. Ich war da ganz klar als Gastsängerin eingetragen und nicht als festes Mitglied. Und von da aus ging es los. Aber da hat auch noch keiner gesagt, boah, die hat aber eine tolle Stimme. Ich glaube, wir haben eher so ein bisschen lustige Songs, wir haben so Max-Rabe-Songs nachgesungen, kein Schwein ruft mich an, sowas.
Zum Glück hat man deine Stimme dann noch entdeckt, würde ich mal sagen.
Ja, ah ja, die Plattenfirma kam dann irgendwann und die fanden das irgendwie gut. Ja. Genau.
Du singst im neuen Album den Song Mit der stimmt doch was nicht. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern, die eben ja so dieses landwirtschaftliche Leben kamen, das mit Sicherheit gesagt haben, als du dann irgendwann deinen Job bei der Apotheke gekündigt hast und gesagt hast, ich werde Musikerin, oder?
Ja, da war auch richtig Funkstille zwischen uns.
Wie alt warst du da?
30. So mit 30 habe ich in der Apotheke aufgehört. Und für meine Eltern war es natürlich die, ich war damals, lebte ich in einem Reihenhäuschen mit einem Mann zusammen, dem es gut ging. Wir waren finanziell gut aufgestellt. Alles war toll, toll, toll. Und meine Eltern fanden das natürlich, die hat es ein bisschen geschafft. So, ne? Und dann sagt sie auf einmal, ich verlasse die Insel, ich verlasse den Mann, ich verlasse das Leben in der Apotheke, sondern ich singe jetzt im Moment in Berlin in der Bar Jeder Vernunft ein 6-Wochen-Gastspiel. Ja, was sollte das wohl sein? Also für meine Eltern war das natürlich schrecklich. Für die war das kurz vor Prostitution und Drogensucht. Nee, wirklich, ja, aber die hatten da keine Vorstellung, die kannten das Wort Kleinkunst nicht. Es war irgendwie nicht Fernsehen, es war nicht Radio, es war aber auch nicht Nena, ist, was ich meine. Also es war irgendwas, was sie gar nicht kannten und wenn ich ehrlich bin, ich damals auch noch nicht so richtig.
Aber woher hattest du den Mut, das zu machen? Also ich meine, du bist doch wahrscheinlich auch in so einem Sicherheitsbewusstsein, würde ich jetzt mal tippen, groß geworden sein. Total. Wir brauchen einen bodenständigen Beruf, muss sein Geld verdienen, muss für die Rente ansparen. Und dann sagst du mit 30, ich schmeiß meinen Job bei der Apotheke, ich sag dem Typen mit dem Reihenhaus bye bye. Mhm. zieh weg.
Also
und,
mein Apotheker,
und mach Kleinkunst.
Ja, mein Apotheker hat damals mir, wir haben einen Vertrag miteinander gemacht, er lebt leider nicht mehr, Hannes Hobbs. Der hat gesagt, ich gebe dir mein Wort, wir schreiben das hier auch auf, ich habe das noch schriftlich, wo er sagt, wenn es nicht läuft, kannst du zurückkommen. Ich stelle dich wieder ein hier in der Apotheke. Weil mir ist es wirklich schwer gefallen, weil ich habe gerne da auf Sylt in der Apotheke gearbeitet. Später noch so halbtags auch in Hamburg, mal hier in einer Apotheke, mal da. Da war aber schon mehr Leidenschaft fürs Singen als noch für die Apotheke. Mir war ja die Rente auch wichtig. Wenn ich gewusst hätte, was da heute los ist mit der Rente, das war mir aber natürlich ja vor 30 Jahren auch nicht klar.
Da hast du gedacht, die ist sicher, ne?
Ja, die ist sicher. Da war, glaube ich, Blüm gerade unterwegs oder kurz danach und sagte, nein, die ist sicher. Aber das war mir schon klar, ich muss ja einzahlen für die Rente und ich bin ja hier jetzt, wie mache ich denn das jetzt, wenn ich in der Kleinkunst bin und da Geld verdiene? Ich muss jetzt erstmal eine Steuerfrau suchen, die mir das alles erklärt.
Aber ich frage mich trotzdem, wie hast du den Mut gehabt? Gab es da irgendwie so ein zündendes Erlebnis, wo du gesagt hast, ich will mein Leben jetzt nochmal ganz neu aufstellen? Oder?
Ja, das fand ich ja gut daran. Also ja. Da jetzt nicht zu sagen, das ist jetzt das, was ich mache, demnächst wirst du wahrscheinlich schwanger werden und dann alleinerziehende Mutter oder so.
Weil mir hat einfach dieses Musikmachen neben der Apotheke so viel Spaß gemacht,
ja,
dass du für dich gemerkt hast, eigentlich ist es das, was ich will.
Das Publikum war ja dafür da. Also wir merkten ja bei all den Auftritten, als sie noch in der Apotheke arbeitete, aber auch schon Auftritte hatte, dass das Publikum immer mehr wurde. Die Wochenenden, wir dann schon Doppelshows manchmal spielten, weil die Nachfrage da war. Und wir spielten dann unser allererstes 6 Wochen Hochsommer-Gastspiel in einem Zelt in der Baie der Vernunft in Berlin. Und diese Wochen waren so gut wie ausverkauft. Und damit war natürlich schon mal gesetzt, ach, die Leute mögen das. Die hat ein Publikum dafür, die finden es super, was ihr da macht. Die dicke blonde Frau und die grauhaarige, weil ich hatte damals noch nicht gefärbt, die grauhaarige alte Zicke am Klavier. Also dieses Duo mochte man irgendwie.
Queen Bee, als
Queen
wir unterwegs
Bee
waren.
Mit meiner Kollegin Edda Schnittgart, wie wir uns da angefrotzelt haben und wie wir da miteinander waren. Das war ein bisschen wie Misfits mit mehr Musik. Also es wurde ja immer mehr und dadurch fiel es mir nicht mehr so schwer zu sagen, okay, wenn die das auch alles gemacht haben und die Leute mögen das, dann kann man das doch vielleicht machen.
Aber es hat ja zum Glück geklappt.
Ja,
ne?
Hat geklappt.
9 Jahre seid ihr zusammen über Kabarettbühnen getingelt?
Ich glaube 12. 12 Jahre, 2005 haben wir uns aufgelöst. Ich hatte eigentlich vor, danach erstmal nur Pause zu machen. Und es kamen dann aber so viele Sachen auf mich zu, die ganze plattdeutsche Sache. Die Fernsehsachen fingen damals an. Das war mir ja alles auch nicht klar. Nur Queen Bee hätte ich so in dem Stiefel nicht weitergemacht.
Das ist ja auch super anstrengend, ne?
Das
dieses
war zu
Tingeln
viel.
Über Kabarettbühnen, immer also, woanders übernachten. Und das ist ein Leben, das
diese
kann man
Hotels,
auf Dauer nicht durchhalten.
Das Reisen mit den Regionalbahnen und S-Bahnen und da war ja wirklich 0,0 Luxus, aber 200 Mal im Jahr spielen. Ich konnte nicht mehr, also wirklich nicht. Ich war durchgerockt, fertig, kaputt,
das glaub ich.
Muss ich so sagen.
Glaub ich.
Und ich hätte gern auch was ganz anderes gemacht. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt zu sagen, ich gehe wieder in die Apotheke oder ich setze mich jetzt halbtags in die Anmeldung in eine Zahnarztpraxis und sage, nee, heute können wir leider keinen Termin mehr geben. Ich wollte nur sitzen und nichts Anstrengendes mehr für meinen Kopf machen. Ich wollte nichts Anstrengendes mehr machen. Ich wollte schlafen und ja wirklich, ich glaube, heute hätte man Burnout gesagt. Das kannte ich damals natürlich nicht. Und jeden Abend alles geben auf der Bühne und sich die Seele aus dem Leib brüllen. Ich muss ein bisschen sagen, Kabarett war schon eine andere Nummer. Es war viel Gebrülle, Geschreie, Aufgerege, Text und dann doch wieder singen. Und jetzt, wenn ich Konzerte gebe, kann ich mich viel besser vorbereiten. Ich werde zu Hause abgeholt von unserem Tourbus. Da kann ich mir im Bus einen Kaffee machen. Da ist ein Bett für mich im Bus. Oh, da kann ich meine Sachen aufhängen. Und das ist alles so viel schöner. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich aufgehört damit. Aber das ist wirklich schön. Dann sitz mit meinen Girls im Tourbus. Wir können über Probleme sprechen, die wir Frauen so haben in der Welt. Ich unterhalte mich mit unserem Busfahrer Bernie, den ich so lieb gewonnen habe über die Zeit. Das ist einfach toll. Das ist betreutes Touren, was ich jetzt mache.
Das ist natürlich Luxus pur. Auf der anderen Seite denke ich, dass diese Zeit auf diesen Kabarettbühnen vielleicht eine gute Vorbereitung war für das, was du dann beim Fernsehen gemacht hast. Zum Beispiel für Inas Nacht, wo einfach auch ganz viel Spontanität gefordert ist.
Ja.
Du bist ja auf diesen Bühnen bisher ständig herausgefordert, auf irgendwelche komischen Situationen direkt zu reagieren. Ne?
Ich glaube, das habe ich wirklich in der Zeit gelernt. Das benutze ich aber heute auf der Bühne auch noch. Heißt improvisieren, mit dem Publikum arbeiten, mit dem Publikum spielen. Das ist ja das, was Spaß macht. Und das habe ich natürlich gelernt. Das hätten vielleicht ein paar Jahre weniger sein können. Also das ist einem nicht mal einmal zwischendurch so verleidet worden. wäre. Und ich habe jetzt eben auch die Ansage gemacht, 3 spielen, 4 frei. Mach Fernsehen, dann mache ich nur Fernsehen. Und wenn ich auf Tour bin, mache ich nur Tour. Es gibt nichts anderes. Ich bin da sehr buddhistisch mittlerweile, weil ich nicht wieder krank werden möchte. Ich möchte einfach Bock haben und nicht krank werden. Und ich bin in 2 Städten von der großen Bühne weg, sondern ich mache 5-mal, dadurch eigentlich vor mehr Leuten, als wenn ich die große Halle gespielt hätte. Aber ich spiele in Hamburg jetzt 5-mal statt nur 1-mal. Weil 1-mal ist meine Heimatstadt jetzt irgendwie. Und dann möchte ich doch den Leuten 5-mal die Chance haben, ihnen zu sagen, guck mal, wie geil das Programm ist, was ich hier habe. Ihr könnt Donnerstag nicht, ja, dann kommt noch Sonntag. Und alles musste immer an einem Abend sein. Das mochte ich nicht. Und in Berlin habe ich es auch so gemacht. Kleinere Halle und dafür öfter spielen. Why not? Ich habe ja Zeit. Ich bin 60. Ich habe keinen Hund, kein Haus, keinen Baum, kein Kind. Ich bin gerne auf Tour. Mit meiner Tour-Family und mit meinem Publikum.
Und machst du aber auch noch gerne Inas Nacht, ne?
Ja, das mache ich auch. Aber das ist dann ab Frühjahr wieder. Wenn ich fertig bin mit Touren, dann geht's wieder los. Dann habe ich auch die Schnauze voll. Das weiß ich jetzt schon. Dann sage ich auch, oh, ich möchte jetzt einfach nur, jetzt nicht nochmal. Und dann spielt man zu Ende und dann nach einem halben Jahr denke ich, oh, jetzt wieder auf Tour. Manchmal machen wir das dann auch und hängen so einen kleinen, ich nenne das immer so einen kleinen Schwanz hinten noch dran an die Tour und spielen nochmal da, wo wir nicht waren. Ja.
Also, ich bin mir sicher, das Ganze wird auf jeden Fall ausverkauft sein.
Ich verstehe jedenfalls die alten Männer, sage ich jetzt mal, weil es sind ja auch meistens die Roland Kaisers und die Howard Carpendales, die sagen, letzte Tour, jetzt sogar schon die Fanta 4, letzte Tour, wo ich denke, Jungs, aber ihr könnt doch noch. Deswegen denke ich immer, ich verstehe es, dass die noch immer wieder anfangen zu touren. Dass sie immer wieder sagen, mir ist doch auch ein bisschen Fahrt zu Hause, was soll ich denn da, die Kinder sind aus dem Haus, Ulrike geht mir auch auf den Sack, also irgendeine Ehefrau oder Ehemann, keine Ahnung, und lass mich doch bitte touren, guck dir Peter Maffay an.
Ja, aber ich meine, man hat ja auch nie so viel Kontakt zum Publikum, wie wenn man im Konzert,
du bist einfach,
die lieben einem ja, die Leute kaufen ja Karten, weil sie einem lieben. Ne?
Ja, und ich will diese
Liebe. Kommen ja nicht
auch
die größten Kritiker hin, sondern die Musik gut finden in der Regel.
Und das liebt man auch und danach kann man auch ein bisschen süchtig werden.
Ja, klar.
Das muss man einfach sagen, nach Applaus. Und ich bin die Letzte, die behauptet, dass das nicht so wäre. Und ich glaube,
welcher Künstler braucht das nicht? Ne?
Ja, und ich würde immer einen Weg finden. Ich sehe ja für mich im Alter dann so ein Residency in Hamburg, wahrscheinlich im Hansa-Theater, weil es nicht weg ist von meinem Zuhause. Das ist so ein schönes altes Theater und da sollen die Leute zu mir kommen und dann erzähle ich da meine Lebensgeschichte mit den Songs, mit ein bisschen Plattdeutsch, mit einer Band, mit so wie Bruce Springsteen das in New York gemacht hat. Das würde ich dann gerne im Hansa-Theater machen.
Das klingt super.
Ja, dann müssen die Leute dann zu mir kommen, wenn sie mich dann noch lieben. Und wenn nicht, dann kann ich mich auch mal einfach auf die Fensterbank setzen und Spekulatius-Kekse essen und gucken, bis Gras wächst. Oder ich gucke den Leuten bei ihren Auffahrunfällen zu.
Also, ich hoffe, dass du auch dann noch Inas Nacht machst, weil das ist ja schon echt Kult, muss man sagen.
Meinst du, man kann das so lange machen? Also wir machen es jetzt seit 18 Jahren.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, genau das kann man so lange machen.
Ja, weil?
Also du schon? Ja, weil das
wir müssen jetzt
keine
Leute
normale
doppelt
Sendung
einladen.
Ist. Das ist Kult.
Ja, weißt du,
es kommen doch auch wieder neue nach,
ja, es kommen
oder?
Neue nach, aber so Stars, wie wir es früher hatten in Deutschland, also dann war man Moderator, dann war man Kai Pflaume, dann wurde man der große Kai Pflaume. Wo sind denn die neuen Kai Pflaumes?
Ich bin sicher, da kommen wieder welche nach.
Wann
keine
denn?
Ahnung.
Wir müssen ja Sendungen machen. Wann kommen denn die neuen Kai Pflaumes?
Ja,
wann kommen
ja nicht
die neuen
nur,
Barbara Schöneberger?
Ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn du schon den bayerischen Ministerpräsidenten einlässt, kannst du jetzt ja mal alle Ministerpräsidenten abgreifen.
Na gut, dann mache ich das. Dann würde ich jetzt mal Daniel Günther einladen, Schleswig-Holstein. Kennst du den?
Ja, natürlich
kenne
ich den.
Die Leute sollen ihn ja auch kennen, weißt du, weil wir sprechen ja nicht über Daniel Günthers neues Buch, sondern es ist ja doch eine Personality-Show, wo jemand reinkommt und der über sein Leben erzählt.
Ja. Friedrich Merz wäre doch spannend.
Ja, wäre auch sehr spannend, würde ich gerne einladen.
Ich glaube nicht, dass er kommt, aber...
Er wurde mal gefragt bei Karin Mioska, nachdem Söder in meiner Sendung war, oder wo wurde er gefragt? Bei Lanzen, ich glaube bei Karin Mioska. Und da hat er wirklich nicht Nein gesagt. Er sagte, ja, käme drauf an, ja, muss man gucken, ja, ob er Zeit hat. Das ist ja kein Nein.
Nö. Würde ich jetzt dranbleiben an
deiner Stelle. Ich habe gerne die alten Politiker, ich muss es so sagen, Säcke, in der Sendung, weil irgendwie kann ich mit denen. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie ist das so. Ich kann gut mit alten Säcken in meiner Sendung. Per Steinbrück war neulich da und da könnte ich mich 3 Stunden noch länger mit dem unterhalten. Und der hat wirklich eine spannende Nachkriegs-Hamburg.
Ja, der ist auch klug. Ne?
Und der ist klug und trotzdem nicht verbohrt. Also das macht mir irgendwie Spaß. Und eben auch Frauen, die was zu erzählen haben.
Und es geht jetzt nicht nur um Männer. Erstaunt, wie gut er singen kann.
Alle waren erstaunt. Man war erstaunt über seine Schlagfertigkeit, man war erstaunt über, dass er da auf einmal so ein Lied singt, weil ehrlich gesagt, ich hätte gar nicht unbedingt ihn gefragt, ob er was singt, weil es war mir klar, das macht er nicht. Also manchmal fragen wir denn auch gar nicht, weil wir denken, nee, wir freuen uns ja, dass er kommt. Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass er kommt.
Ja, hat er von sich aus gesagt, ich möchte singen?
Naja, so hat er es nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er kommt gerne, da haben wir uns gefreut. Und dann sagt er, was könnte er denn singen? Das war die Frage. Und wir so, upsi, ja.
Weil er dachte, er muss das wahrscheinlich.
Ja, so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, vielleicht finden wir was von den Beatles, irgendwas, was wir alle so kennen, wo man so mitsingt. Und dann sagt er, ja, wir können ja mal gucken, haben Sie denn Vorschläge? Und dann kam er mit dem Vorschlag von Freddie Quinn. Und dann fanden wir das natürlich gut, weil ich wusste, das machen wir. Wenn er nicht singen kann, können ja die Shandys mitsingen. Weißt du, weil die kennen den Song alle. Und das war dann der Plan. Und er kam zum Proben, zum Singenproben nachmittags, wo ich auch dachte, er wird ja nie zum Proben kommen. Das ist der Ministerpräsident von Bayern, der hat anderes zu tun. Nein, er kam zum Proben und er hat toll geprobt. Und da ist mir schon mal die Kinder darunter gefallen. Übrigens den Shandys auch.
Ja, ja, die hätten ihn direkt eingekauft.
So,
ne?
Also jedenfalls die Idee, Markus Söder einzuladen, war nicht die schlechteste, die ich letztes Jahr hatte. Und er hat mich wirklich überrascht und ich glaube, unsere Zuschauer auch.
Gibt es noch Gäste, die du auf deiner Wunschliste hast, wo du sagst,
ach, na
die
ja,
hätte ich gern total, also der oder die würde mich super interessieren?
Jürgen Klopp soll mal vorbeikommen. Harald Schmidt wäre ein guter Gast für uns, mal so übers Leben, über Medien, über alles zu sprechen, was der den ganzen Tag macht. Sitzt den ganzen Tag und pult sich in der Nase rum oder wo, was macht er überhaupt?
Der macht ja noch Schauspiel. Der geht
ja, kriegt man aber alles gar nicht so mit. Also ich krieg's irgendwie nicht mit. Also was macht er? Warum Bühne? Warum nicht mehr Fernsehen? Fehlt das? Also ein bisschen reden. Ich würde ja gar nicht so viel Privates, das kann man ja mit mir besprechen, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt aber echt nicht so privat. Gestern traf ich Florian Silbereisen. Den frage ich jetzt auch irgendwie seit 20 Jahren, weil das wäre ein toller Gast für uns zum Singen, zum Reden. Der hat natürlich ein bisschen Angst vor den privaten Fragen. Und dann biete ich ihn aber an, dass wir es vorher vielleicht besprechen, wenn du sagst, bitte gar nichts Privates. Aber privat ist ja das eine, es gibt ja persönlich und privat, sagen ja viele immer. Und da würde ich dann eher wenig privat und viel Persönliches von ihm wissen wollen. Frühstückt Florian Silbereisen, wenn er frühstückt. Was frühstückt er? Und jetzt kenne ich mich wahrscheinlich, würde ich doch fragen, wer macht der dann Frühstück? Das wollen wir natürlich dann nicht. Du weißt, was ich meine.
Mich würde es null interessieren, was ja, Florian Silbereisen frühstückt.
So, du hättest andere Fragen. Was wären deine Fragen?
Ja, wer ihm das Frühstück macht, würde mich dann wiederum mehr interessieren.
Naja, aber wenn er das nicht erzählen will, muss ich das respektieren. Das oder stimmt. Wir müssen es lassen mit der Einladung. Ich frage mich, warum Herbert Grönemeyer sich seit 20 Jahren bitten lässt. Auch da kann man ja sagen, wenn du nicht drüber sprechen möchtest, wie dies und das gerade ist. Vielleicht sind es aber auch alles Jungs, fällt mir gerade auf. Vielleicht sind das auch alles Jungs, die die Sendung einfach nicht gut finden. Das kann man ja auch, kann nee, ja auch sein.
Ich glaube, die haben eher Angst.
Kloppi würde gerne kommen, Kloppi Klopp. Aber da hat es jetzt immer, der kann natürlich nicht in meine Sendung kommen, wenn er sagt, ich gehe gerade nirgendwo hin, weil im Moment ist keine Interviewphase. Man versteht ja auch ein bisschen, warum gerade nicht. Und so.
Jetzt bist du ja in Inas Nacht die absolute Rampensau. Wie bist du denn, wenn du zu Hause bist? Gibt's denn da, mir ist schon klar, dass du zu Hause nicht ständig da rumturnst.
Gegen die Wand moderiere. Guten Morgen, und guten Morgen, guten Morgen.
Permanent Stimmung machst. Aber hey. Bist du, wenn du dich mit Freunden triffst, eher diejenige, die lieber ja, zu Hause sich zum gemütlichen Abendessen hinsetzt oder lieber die irgendwie in den Club geht oder tatsächlich am Kneipentresen sich mit Leuten trifft?
Ich gehe gar nicht mehr in Clubs, was ich wahnsinnig schade finde, weil wo tanzt man eigentlich mit 60? Ich möchte nicht auf irgendwelche gut gemeinten Veranstaltungen gehen, wo Ü60 schon dran steht. Da fühle ich mich irgendwie auch nicht so richtig aufgehoben, sondern ich würde gern tanzen, wieder mehr tanzen in meinem Leben und jetzt auch nicht Standardtanz oder so, sondern normal einfach tanzen. Und das ist immer eine große Frage zwischen mir und meinen Freundinnen, was man machen kann. Und warum muss das immer alles um 12 Uhr anfangen und ab 1 Uhr wird getanzt und um 6 Uhr nach Hause? Ich will jetzt auch nicht nachmittags tanzen für alte Leute, sondern man kann doch einfach mal wieder um 9 tanzen gehen. Und ich bin kurz davor, in Hamburg einen Saal zu mieten, wo ich sage, da ist jedes Wochenende einmal zwischen 20 und 0 Uhr einfach diese 4 Stunden, und zwar tanzen. Es gibt nichts zu essen. Ihr könnt mal 4 Stunden bitte nichts essen, Leute. Sondern man kann trinken. Es gibt 4 verschiedene Getränke. Und dann wird getanzt. Nach richtig toller Soul-Musik, wie ich sie so liebe. nur die immer, fast immer die gleiche Musik jedes Wochenende, weil es immer diese 50 richtig super Songs dafür gibt. Ich bin kurz davor, da einen richtig coolen Saal anzumieten und das einfach zu machen. Und man muss nicht alt sein. Man kann alt sein, jung sein, aber da ist einfach nur tanzen. Punkt aus. Und zwar zu menschlichen Zeiten, dass man um 12, ohne nach Rauch zu stinken, ins Bett fallen kann.
Genau. Und nicht erst um Mitternacht sich im Club trifft und anfängt damit.
Wer soll das aushalten? Wenn wir das mal vorhaben, dann treffen wir uns immer, dann geht man nochmal vorher am besten ins Theater und nach dem Theater gehen wir noch. Kein Mensch geht mehr irgendwo hin. Wir sind alle erschöpft und müde nach unserem ersten Drink nach dem Theater und gehen immer nach Hause danach. Das ist halt der Nachteil. Ich bin dann auch ein bisschen schneller müde als früher. Ja. Ich habe auch keine Vorband, wenn ich auf Tour gehe. Ich fange um Punkt 8 an, damit die Leute um 21:45 sich wieder ins Auto setzen können und sagen, okay, wie viele Stunden können wir noch schlafen? Man zählt ja dann schon immer die Stunden morgen wieder arbeiten. Ja, ich finde das schön, es reicht. Zweieinhalb ist eigentlich auch schon zu viel. Ein Konzert soll 2:10 dauern. Wenn man stehen muss, eh schon elend genug, 2:10 zu stehen. Bei mir sitzen die Leute, das habe ich schon lange früher schon gesagt, bitte nicht stehen. Ich möchte nicht, dass die Leute dicke Füße kriegen, wenn sie meine Konzerte besuchen und denken, oh, wann kann ich mich endlich setzen, wann ist das hier endlich vorbei, sondern gemütlich sitzen und zugucken und nicht immer denken, wann ist das endlich vorbei. Aber deine Ausgangsfrage war eine ganz andere, an die ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern kann.
Die Ausgangsfrage ist, was machst du lieber? Triffst du dich dann lieber privat, einfach zu Hause, zum gemütlichen Essen gehen?
Essen gehen. Aber nicht zu Hause, bei mir ist mit zu viel Arbeit. Ich kann auch nicht kochen. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Italiener. Und das hört sich auch irgendwie so eklig an. Aber es ist wirklich ein sehr guter Italiener, der sehr gut kochen kann. Und wo immer ein Plätzchen... Es gibt ein bisschen mein Wohnzimmer, muss ich sagen. Das ist immer ein Plätzchen für mich, egal mit wie vielen Leuten ich da noch reinschneie. Aber der freut sich immer, wenn ich reinkomme. Freut sich immer und dann gibt es immer irgendwie einen Tisch und da ist das beste Essen der Welt.
Also dann einfach gemütlich zusammensitzen, zusammen essen, klönen.
Ja.
Und nicht so Party machen unbedingt.
Nee, und auch nicht. Ich sitze eigentlich, ich gehe gar nicht in so Kneipen wie meine Kneipe, in der ich sitze. Da gehe ich gar nicht so hin.
In Inasnacht.
Also wenn ich Inasnacht mache, genau. Weil das ist mir auch zu anstrengend. So angesoffen, von der Seite angequatscht, ist auch nicht so easy für mich.
Nee.
Und was ist denn die Frage? Können wir ein Foto machen?
Ich wollte gerade sagen, mit zunehmendem Prominenzgrad wird es natürlich auch schwierig.
Ist wirklich für mich mit das Schrecklichste. Also es verläuft sich in normalen Phasen. Aber wenn man Promo macht fürs Album, ist es einfach, du stehst im Fahrstuhl und du weißt schon, du siehst den Blick, sie gucken sich an. Ja, machen wir, ja, fragen wir. Der Fahrstuhl ist schon da, du kommst also nicht raus, wenn du in der 2 raus willst. Ja, klar, können wir ein Foto machen. Ist alles harmlos irgendwie. Aber geballt den ganzen Tag ist echt, mittlerweile ist ein Stück von meiner Seele weggeknipst. Ich kann das, glaube ich, wirklich so sagen.
Ich finde es auch immer erstaunlich, muss ich sagen, wenn ich irgendwo bin im Lokal und da sitzen Promis. Ich würde mich da nie trauen, hinzugehen.
Ich auch nicht.
Und die zu stören beim Essen zum Beispiel.
Ich auch nicht. Ich will ja nicht stören, wird dann gesagt, in meine Nudeln rein.
Ja.
Ich will ja nicht stören, aber können wir, mein Mann hat gerade gesagt, und sie sind es. Und jetzt habe ich gedacht, also ich will nicht stören. Ja, aber hast du ja gerade schon. Ist ja auch egal. Früher habe ich auch noch diskutiert, das mache ich schon lange nicht mehr. Ich sage, ja klar, und dann stehe ich auch auf und dann machen wir ein Foto, dann kurzer Smalltalk und dann esse ich meine lauwarmen Nudeln weiter. Man kann natürlich sagen, ja, wenn dir das nicht passt, dann such dir doch einen anderen Job. Ja, aber möchte ich nicht. Ich möchte trotzdem meinen Job weitermachen. Und trotzdem möchte ich sagen, ich würde gerne meine Nudeln heiß essen. Aber ich bin wie du, Katja. Ich würde auch sagen, ich würde da nie hingehen. Ich würde ein bisschen glotzen. Okay, das würde ich schon machen. Also käme auch drauf an, wer da sitzt. Ich würde schon ein bisschen glotzen. Hihi. Was trinkt die denn? Was isst die denn? Da wäre ich immer so ein bisschen neugierig. Aber ich würde da nicht hingehen.
Nee. Weil ich einfach denken würde, die wollen ihre Privatsphäre haben, wenn die irgendwo sind.
Ja. Irgendwie will man das auch. Und wenn, dann vielleicht abgreifen, wenn man zur Toilette geht oder wiederkommt. Und man steht eh schon und man geht da kurz vorbei. Es gibt bessere Zeitpunkte. Ich hatte neulich eine Frau, die immer Fotos macht, wenn ich Inasnacht aufzeichne. Und die war dann in Berlin und ich bat sie dann und die postet immer jedes Foto. Und dann habe ich gesagt, könntest du dir vorstellen, das mal einfach jetzt mal nicht zu machen, das einfach mal nicht zu posten, weil es geht ja nicht um mich, es geht eher darum, Leute für deine Instagram-Seite zu bekommen. Nein, was? Nein. Du, das sag mir das doch einfach, dann poste ich das nicht. Sag mir das. Was wurde gepostet, keine 10 Minuten nach dem Foto? Natürlich das Foto und dazu auch noch ein Filmchen.
Super.
Ja. So viel dazu, wenn man mal eine Bitte hätte und sagt, könnten wir das heute einfach mal nicht posten.
Ich fühle mich heute mal nicht so.
Ich fühle mich irgendwie nicht.
Ja, ja.
Krass. Natürlich müssen wir das nicht posten. Natürlich nicht. Bam.
Klar, man freut sich auf der anderen Seite natürlich, wenn man beliebt ist, wenn man prominent wird durch die Musik, die man macht, durch die Sendung, die man moderiert, weil wenn es keiner sehen würde oder keiner hören würde, wäre ja auch blöd, ne?
Weißt du, nur ganz kurz noch, was mir wichtig ist. Es wäre ja alles okay für mich, wenn ich eine Instagrammerin wäre, weil ich Beauty-ness mache, weil ich Beauty angemalt, fertig, adrett zurechtgemacht bin und mich schön finden würde. Dann hätte ich wahrscheinlich, würde ich immer sagen, ja bitte postet das alle, weil ich will noch bekannter werden, ich will noch mehr Follower finden. Und so bin ich aber nicht. Das ist nicht mein Beruf. Mein Beruf ist es, den Menschen was zu erzählen. Mein Beruf ist es, Moderatorin in der Sendung zu sein oder Lieder zu singen auf der Bühne und mit den Menschen zu interagieren, wenn ich auf der Bühne stehe oder Geschichten auf der Bühne zu erzählen. Es ist nicht mein überwiegender Beruf, geknipst zu werden und dann gepostet zu werden. Mhm. Deswegen darf ich, glaube ich, sagen, wenn ich jetzt Influencerin wäre, wäre es was anderes, aber das bin ich nicht. Ich bin keine Influencerin.
Zeiten haben sich halt verändert.
Hat sich verändert,
ne?
Und da musst du ja durch. Fall, ja. Du kommst heute zum Radio und das Erste ist, ich bin noch, hab noch nicht die Jacke aus, können wir eine Story machen. Und das hält mein Herz bald nicht mehr aus. Ja, es ist leider wirklich ein bisschen so. Kann ich erstmal die Jacke ausziehen, ankommen, darf ich einmal, wenn du eine Story machst. Ich bin 60, ich will mich auch nicht jeden Tag so zuschmieren und anmalen mit allem. Das geht schon nicht mehr anders, das musst du schon machen. Aber ich muss es nicht bedingungslos toll finden. Mir geht's gerade echt auf den Sack.
Wahrscheinlich auch, aber das war früher ja schon so, wenn alles Private in Zeitungen verwurschtelt wird, oder? Mit welchem Mann ist sie zusammen? Mit wem lässt sie sich wo blicken?
Also heute ist es anders. Du gibst Interviews und es wird von jedem Interview, egal ob Zeitung oder Radio, sogenannte Kacheln rausgenommen. Kacheln sind diese kleinen Instagram-Bilder, wo ein Text dazu steht. Und zwar egal auf welcher Plattform, bis hin zu rechtsradikalen Plattformen, werden Sätze von dir benutzt mit einem Bild von dir und sie haben das Recht dazu. Und dürfen alles von dir aus Interviews rausnehmen, auch aus dem Zusammenhang rausnehmen, egal ob es um Männer, Einsamkeit, Kinder kriegen, ich weiß nicht was geht. Jeden Satz von dir können sie nehmen. Und den nehmen sie nicht, weil sie mich gut finden und es deswegen posten, sondern sie wollen ihre Seite damit nach vorne pushen. Mit so Sätzen, die irgendwo rausgehören.
Wollte ich gerade sagen, die sind ja im Zweifel aus dem Kontext gerissen.
Und deswegen kannst du es eigentlich fast schon nicht mehr machen. Lange, echte, mutige Interviews kannst du dir heute fast nicht mehr erlauben zu geben. Nun bin ich ja kein politischer Mensch im Sinne von, ich bin keine Politikerin. Die können sich ja schon gar nichts mehr erlauben zu sagen. Da bist du ja kommst du direkt in Teufelsküche. Aber ich habe was zu sagen. Ich hasse langweilige Interviews. Ich mag das nicht gerne. Also steht auch immer was drin. Also gibt es auch immer diese Sätze, die rausgenommen werden. Und die dann wieder verbreitet werden, ohne dass die Geschichte, wer hat was gefragt, warum sagt sie das, wie geht's weiter, sondern man nimmt dann nur diese Sätze raus. Und ich mache alle 5 Jahre ein Album. Ich weiß nicht, ob ich es in 5 Jahren alles nochmal wieder so machen würde. Ich kann es nicht so gut ertragen. Immer wenn ich selber mein Instagram öffne und ich bin sofort da. Und denke, oh Mann, ey. Es war doch eigentlich ein DPA-Interview. Warum finde ich das jetzt als Kachel überall wieder? Oder ich war in einer Fernsehsendung. Und
das kommt dann eben auch. Man liest diese Kacheln und denkt, ach guck mal, Ina Müller hat sich zu Sterbehilfe geäußert, dass sie das gut findet.
Und ich bin aber gar keine Fachfrau dafür. Ich habe nur gesagt, ich für mich finde das wichtig. Es ist auch wichtig für mich. Und ich finde, das ist ein Anliegen. Aber ich bin wirklich keine Fachfrau, wenn da jetzt irgendjemand käme und sagt...
Und dann fragt es jeder, ne?
Und dann
jeder sagt
ich
dann, ach guck mal, Sterbehilfe, ich hatte das auch auf meinem Zettel
und das
stehen.
Fragt jetzt jeder. Und deswegen sagte ich zu dir schon am Anfang, ich bin halt dafür jetzt überhaupt keine Expertin. Und ehrlich gesagt möchte ich die, glaube ich, auch nicht werden. Nur, was natürlich auch noch kommen, sind jetzt die ganzen Anfragen für Talkshows, wo ich jetzt als Sterbehilfe-Expertin eingeladen bin. Bitte nicht. Ich werde auch immer in Alkoholiker-Sendungen eingeladen. So, unsere Jugend und Alkohol. Noch nie haben die Deutschen so viel gesoffen. Werde ich immer eingeladen als Expertin fürs Saufen.
Komisch.
Weil ich ja... Aber du weißt, was ich meine. Kann man nicht einmal mehr um die Ecke denken, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, wen lade ich da mal ein? Nehmen wir die, die in ihrer Sendung säuft. Naja, aber wie gesagt, grundsätzlich, es geht mir gut. Ich liebe meine Leute, ich liebe die Leute, die mich und besuchen auf meinen Konzerten und so weiter. Und das sind doch alles wirklich gute Typen. Aber das Konstrukt im Moment von Social Media und so weiter empfinde ich als hart. Ich würde es in 5 Jahren so nicht nochmal machen.
Also zur Not einfach Bye-Bye sagen, in eine Weiber-WG ziehen, um mal wieder einen Song von einem Album zu nennen, den ich wunderbar finde. Wäre das ein Lebensmodell, den du dir vorstellen könntest?
Für dich nicht?
Doch, ich finde es
also,
super.
Jetzt nicht, es soll jetzt nicht so nach dem Motto, ich würde mit keinem Mann zusammenleben wollen. Ich würde auch gerne mit einem Mann zusammenleben. Das wäre auch kein Problem für mich. Aber die Vorstellung, das irgendwann los zu sein, diese ganze Beauty-Krams, dieses sich zusammenreißen, nein, ich darf nicht so viel essen, dann werde ich dick und dieser ganze Krams, sondern nur mit seinen Freundinnen, jeder hat sein schönes Zimmer und eine große Gemeinschaftsküche mit einem Gemeinschaftsbad, mit einem Plenum einmal die Woche, wer geht wem warum auf den Sack, das muss ja besprochen werden, gerade wenn Frauen, zu viele Frauen aufeinander hocken. Von mir aus Essen auf Rädern, was man vorher schon mal bestellt. Oder man findet ein neues System und eine kocht gerne und ich mache dann gerne, ich staubsauge zum Beispiel gerne. Dass man das so lebt und sich auch nur noch wie so Vogelkäfige abhängt mit so Gewändern, stelle ich mir so vor, dass man sagt, wir sind alle gepflegt, geduscht und auch frisiert, aber wir hängen uns nur noch so ab. Dass man sagt, es ist Schluss mit, wer ist am dicksten, am dünnsten und wer geht wo auseinander. Das darf dann kein Thema mehr sein.
Man trifft sich jeden Tag gemütlich auf ein Stück Sahnetorte.
Ja, ins Theater gehen, in die Oper gehen. Also das stelle ich mir so schön vor. Konzerte gucken, hören, ja.
Lass uns kurz am Ende der Sendung nochmal auf die 60 zurückkommen. Deinen 60. Geburtstag, du hast gesagt, das war schon für dich einschneidend, ne? In gewisser Weise.
Ja, weil lustigerweise habe ich gestern gerade von, ich glaube, Jane Fonda gehört, die ein Interview darüber gegeben hat und es auch so sieht, wie ich es sehe. Das habe ich jetzt nicht von ihr, sondern sie hat es gestern eigentlich bestätigt, dass wir ja wirklich das Leben in 3/3, sprich das Ganze, ein erstes Drittel 1 bis 30 und so war es bei mir auch. Mit 30 bin ich auf die Bühne, dann war es 30 bis 60. Das war ja schon scharfe 30 Jahre, muss ich sagen. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, ich bin ja nicht blöd, ist mir schon klar, dass mit 60 ein anderes Leben losgeht. Du musst dir Gedanken machen, wie will ich altern? Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn das passiert? Ich kann nicht meine ganze Last auf Kinder abladen, wo ich sage, kümmert ihr euch, mir doch egal. Ich muss gucken, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wofür brauche ich es wann? Was ist, wenn ich ganz viel schnell brauche? Wie viel Lebensraum brauche ich? Brauche ich wirklich diese Wohnung, in der ich wohne? Will ich noch mal ein Jahr weg? Will ich noch mal ein ganzes Jahr irgendwo sein? Weil wenn, dann doch jetzt irgendwann, wo mir noch nichts wehtut. Willst du wirklich bis zum Schluss arbeiten oder dir noch mal was ganz anderes suchen in deinem Leben? Willst du vielleicht 10 Jahre noch mal in ein Hospiz und da helfen? Oder willst du dich nicht vielleicht doch noch mal viel mehr für die Hamburger Tafel oder irgendwas noch mal organisieren, also auch mal in Menschens Gedenken bleiben am Schluss, die sagen, oh, da hat die hier echt reingehauen. Mensch, als Ina noch da war, dass es wenigstens irgendeiner noch irgendwie sagt und ich noch mal das Gefühl habe, da habe ich was wirklich Relevantes mal gemacht.
Das stimmt, aber lebt man nicht auch in seiner Musik immer ein Stück weit?
Ja, das stimmt. Also was bleibt, sind ja dann nur die Erinnerungen, vielmehr nicht. Deswegen, ich räume ja immer schon auf zu Hause, dass da nicht so viel noch rumliegt, wenn es doch mal unverhofft zu Ende geht.
Aber die CDs und das Vinyl.
Ja, aber dass sich genau. Dass es nicht so messy-mäßig viel wird, sondern dass man das schon alles noch im Griff hat. Also ich überlege anders. Zwischen 30 und 60 war klar, da wurde gelebt. Also
merkst du denn, dass du gelassener wirst als im Alter oder also eher kompromissbereiter oder dass man, weil man eben sehr viel eher weiß, was man will, entschiedener in mancher Hinsicht? Also das mache ich nicht mehr.
Ja, das habe ich aber eigentlich schon in den letzten 30 Jahren relativ schnell gewusst. Da war eben, wie gesagt, die Kleinkunstzeit war da gut für mich, um zu sagen, das und das gibt's nicht mehr. Ich mache nur noch so, so und so. Das wusste ich alles. Jetzt ist ein bisschen die Frage, mische ich mich noch ein oder gucke ich zu? Weil ich denke, ich habe ja alles schon mal gesagt. Ich war schon feministisch vor 30 Jahren und ich treffe mich mit jungen Frauen und denke, ups, da ist ja gar nichts passiert. Die sitzen ja noch genauso da, Hauptsache dünn, mit ihrem Beautiness, mit ihrem Reinspritzen machen, tun lassen. Wo ich denke, ja, aber da ist ja wenig passiert, ist ja immer noch den Männern gefallen am Ende des Tages. Das haben wir doch schon vor 40 Jahren sind wir doch schon ein bisschen auf die Straße dafür gegangen und dafür gegangen und dafür gegangen. Jetzt denke ich so ein bisschen, jetzt geht ihr mal. Weil ich würde jetzt nicht noch bei so vielen Dingen mitgehen. Es ist ja wenig passiert. wenn man mal ganz ehrlich ist.
Ja, ich glaube, es hat sich eher gespalten, ne?
Ja,
es
ist, die hat ganze
auf der einen Seite
Gesellschaft
zu einer Radikalisierung geführt, also auch was Feminismus betrifft in mancher Hinsicht. Auf der anderen Seite hast du ja diese, was weiß ich, Trade Wives, die eben, keine Ahnung, wieder leben wollen wie anno dazumal und wieder zu ihren alten Rollenbildern zurück.
Also ich lese Geschichten und sehe dann Filme, wie in Amerika die Trade Wives wieder zurück an den Herd gehen und sagen, und ich merke, ich spüre, wie sehr sie sich davor ekeln, selber arbeiten zu gehen oder sich selber ein Leben zu planen und sagen, nee, ich gebäre dir die Kinder, ich koche für dich und mach die Bude sauber. Und du bist mein Ehemann, du musst dann für uns bezahlen. Also diese noch klassischer als klassisch, würde ich mal sagen, konservative Rolle. Und dass Frauen das wieder toller finden, als selber eine Karriere aufzubauen oder arbeiten zu gehen, erschreckt mich schon. Und der Trend in Deutschland kommt ja auch.
Also ich kann es einfach überhaupt nicht nachvollziehen.
Nee, wir als unsere Generation kann das auch nicht nachvollziehen. Also für mich war schon mit 20 klar, ich werde niemals einen Mann heiraten, nur um seine Rente abzugreifen, um seine Postrente zu kriegen oder sowas, sondern ich will arbeiten, um selber meine Rente irgendwann zu bekommen. Und das habe ich eben auch durchgezogen. Und ich sehe heute sehr viel Ratlosigkeit. Mir tun die jungen Leute auch oft leid, weil ich denke, sie haben natürlich auch 1 Million mehr Möglichkeiten als wir damals. Für uns war klar, Schule verlassen, Ausbildung machen, Punkt. Heute kriegst du 10.000 Optionen, was du machen kannst. Und dann gehe ich erstmal ein Jahr ins Ausland. Mama und Papa wollen nicht, dass du zu Hause ausziehst. Und man ist so eine Friend-Familie irgendwie und so. Man wird ja auch älter, als wir alle werden, die nächsten Generationen. Ich weiß nicht, bin ich gelassener? Ich bin von einigen Sachen abgenervter, einige Sachen gucke ich so ein bisschen fast überheblich drauf und denke so, ja, jetzt macht ihr mal. Und ich ruhe mittlerweile ein bisschen mehr in mir, habe ich das Gefühl. Ich kann auch einfach nur mal sitzen und an die Decke gucken und denken, seit wann ist da oben eigentlich ein Riss? Weißt du, so Banales.
Wie wirst du Weihnachten feiern?
Mit meiner Mama, die ist sehr alt, jetzt über 90. Und ich finde, man muss, solange die Mama noch lebt, auch dahin fahren. Und meine Schwester Karin kommt und meine Schwester Heike kommt. Und meine Schwester Dörte wohnt nicht weit weg. Und wir treffen uns bei meiner Mama und da wird gegessen, gegessen, gegessen.
Und Christbaum und Kirchgang, alles drin.
Kirchgang nicht, weil keiner mitgeht. Ich würde gerne in die Kirche gehen. Das ist auch so ein Punkt, dass ich so ein bisschen wieder spiritueller werde im Alter. War nicht mein Plan, ist irgendwie so passiert. Ich gehe wirklich auch zum Zwiegespräch mittlerweile in die Kirche und überlege, und jetzt kommt's hart, wieder in die Kirche einzutreten, weil ich vor 20 Jahren, ehrlich gesagt, weil ich die Abrechnung gesehen habe, was die an Geld von mir bekommen haben, und ich habe sie damals überhaupt nicht genutzt und nicht gebraucht. Und mittlerweile sehe ich das, was sie machen und was sie tun und was sie helfen, und bin kurz davor, nicht wieder einzutreten und zu sagen, ich würde das schon gerne wieder auf mich hören und gucken, du bist doch gläubig, warum lebst du es denn nicht mehr?
Ina, ich hoffe, wir haben jetzt über ein paar andere Themen gesprochen. Also ich sage jetzt mal, von dem, was ich auf dem Zettel ursprünglich hatte, ist fast nichts. Also sprich, ich konnte fast nichts stellen, sondern Gespräch ging in eine ganz andere Richtung.
Ich habe zu viel erzählt.
Alles gut, alles
super. Ich habe mich
heute
ein bisschen ausgeladen, so über das Rumgeknipse und so weiter.
Nein, ist doch super. Wir haben jetzt einfach Themen besprochen, die dir wichtig waren und die ich auch sehr spannend finde. Also herzlichen Dank. Ich wünsche dir, dass ein schönes Weihnachtsfest wird mit deiner Familie. Dass dein Album ist ja schon ein großer Erfolg, dass es weiterhin viel gekauft, viel gehört wird, dass die Tournee ein Riesenerfolg wird. Und ich habe auch noch ein kleines vorweihnachtliches Geschenk für dich als Dankeschön, dass du dir Zeit für Leute genommen hast.
Ich liebe übrigens Geschenke, das möchte ich an der Stelle. Statt Fotos, wenn jedes Foto ein Geschenk wäre, wäre ich ein sehr glücklicher Mensch.
Okay, aber dann wäre deine Wohnung auch zu klein, glaube ich.
Oh nein.
Also das ist ein Kalender für 2026, ein starke Frauenkalender mit 53 Frauenporträts von wirklich sehr spannenden Frauen mit den Geschichten dahinter. Und
das freut mich wirklich sehr.
Ich finde, du reißt dich da ganz gut ein.
Ach toll, guck mal, wer hat denn sowas gemacht?
Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
Und toll, danke schön.
Alles Gute.
Und wir wären übrigens gut für eine Frauen-WG, glaube ich. Ich glaube, wir könnten das schon mal gut.
Ich glaube, wir würden uns beim Stückchen Sahnetorte gut verstehen.
Glaube ich auch. Und ich wünsche dir natürlich, liebe Katja, auch ein tolles Weihnachtsfest.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.